Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Diese Woche unser Partner Facebook. Facebook hat einen eigenen Podcast, der heißt das Facebook Marketing Update. Darauf möchte ich hinweisen. Es geht in diesem Podcast natürlich um die Tipps und Tricks und Kniffe und Strategien rund um das Marketing auf Facebook und auf Instagram. Der Gastgeber dieses Podcasts ist Jin Choi. Der Kollege verwaltet im Hauptjob hier im deutschsprachigen Raum den ganzen Bereich Entertainment, Handel und FMCG. Und er hostet halt diesen Podcast, aber er macht es nicht alleine, sondern er holt sich jeweils Experten rein, entweder aus den eigenen Reihen oder Leute aus dem Markt, die man bei Facebook beobachtet hat, die man kennt, die man für offensichtlich sehr, sehr gut hält, dass man sie in den Podcast halt einlädt, dort zu berichten und die News aus erster Hand sozusagen zu teilen. Man kann den Podcast überall dort hören, wo es Podcasts gibt, auf iTunes, Spotify, Soundcloud. Es gibt auch ein Video-Update auf Facebook selber. Die Microsite zu diesem Facebook Marketing Update Podcast heißt fb.me/das Marketing Update.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Diese Woche zwei Gäste, Gast Nummer 1 Nico Rosberg, ehemaliger Formel 1 Weltmeister aus Deutschland. Gast Nummer 2 Katharina Wolf, ehemalige Schlagersängerin, Politikerin und heute Headhunterin im Digitalbereich. Sie wird unter anderem erzählen, was man verdienen kann, wenn man sich mit Online-Marketing auskennt. Mit Nico habe ich darüber gesprochen, was er an OMR alles schlecht findet. Das war doppelt überraschend für mich, weil er direkt so angefangen hat. Und vor allen Dingen, weil er auch OMR schon mal kannte, was ja schon mal gut ist. Dann haben wir darüber gesprochen, was er am Marketing der Formel 1 besser machen würde oder was jetzt in den letzten Jahren besser geworden ist. Warum er Bernie Ecclestone-Fan ist, was er von Gary Vaynerchuk hält, wer ihn zuletzt im Digitalbereich besonders inspiriert hat und vieles, vieles mehr. Nico und ich haben gesprochen vor einigen Tagen auf der Demexco in Köln. Ich würde vorschlagen, wir fangen direkt an. Auf geht's.
Du musst auch anmachen, wenn jetzt jeder kommt, dann kommt er.
Also nochmal, ja, ich habe gedacht, ihr seid schon weiter. Ja? Weil alle sagen mir, ihr seid die Besten auf der ganzen Welt. Und dann komme ich hier hin und ihr nehmt das noch nicht mal auf als Video.
Also okay, der Podcast mit Nico Rosberg ist sozusagen direkt fliegend gestartet mit einer harten Kritik an uns, der wir uns natürlich stellen müssen. Du hast einen Podcast, du hast wahrscheinlich mehr Hörer als wir und vor allen Dingen hast du bei YouTube viel mehr Zuschauer als wir. Aber du bist auch vorher sehr gut Auto gefahren, muss man auch dazu sagen.
Ja, das hilft natürlich ein bisschen.
Erzähl mal so ein bisschen, also ich nehme an, die meisten kennen dich. Einer der ganz, ganz wenigen deutschen Formel 1 Weltmeister. Was kann man noch, wie würdest du deine Karriere noch beschreiben, also abseits von dem Höhepunkt?
Nein, das war für mich ein großer Traum, ja, Weltmeister zu sein und das ist in Erfüllung gegangen und das ist für mich so ein bisschen, wie sagt man Legacy auf Deutsch, was ist Legacy?
Legendenbildung.
Nein, ich will nicht Legendenbildung. Nee, also was ich hinterlasse halt, ja, auf der Welt, ja, und der erste Schritt ist jetzt für mich gemacht und da bin ich echt happy drüber, ja, das war aber echt cool und jetzt bin ich aber dann auf einem neuen Weg und will wieder was Neues erreichen und da ist halt Social Media auch wirklich eine so eine tolle Plattform. Und auf Social Media kann es sein, dass dann eher so meine Richtung ist. Ich hab selber so viel Energie reingesteckt in mental weiterzukommen. Ja, mit einem Psychologen gearbeitet 10 Jahre lang, 2 Stunden am Tag teilweise, jeden zweiten Tag Vollgas da reingehauen, um da auch noch ein paar Prozent rauszuholen.
Um besser Rennen fahren zu können, wenn aber.
Damals. Ja, aber dann auch mal findet gleichzeitig auch mehr Zufriedenheit im Leben. Das ist beides. Ja, mehr Performance, mehr Zufriedenheit. Und da, das ist jetzt vielleicht, ich werde auch bald den deutschen Podcast starten. Also liebe Zuhörer, ja, bitte bei mir auch mal einschalten. Das wird ganz, ganz großes Kino.
Absolut.
Na, hoffentlich.
Also wenn du jemals einen Podcast vermarkten solltest, wir kommen sofort. Wir holen dir da richtig
Werbekunden. Und was ich jetzt mit dem Bernie-Podcast, der war halt auf Englisch, was ich da versucht habe, ist, dass ich interessante Menschen zusammenhole, die einfach was Tolles erreicht haben.
Und also du musst sagen, die erste Episode davon, der heißt Beyond Glory?
Beyond Victory, also nach dem Sieg. Ja? Und oder mehr als der Sieg eigentlich soll das sein. Ja?
Der erste Gast war Bernie Ecclestone, der langjährige Formel 1-Macher.
Und er ist halt mega erfolgreich in allem, was er gemacht hat. Und da habe ich halt so versucht, von ihm diese, wie sagt man das, also was er gemacht hat, um so erfolgreich zu werden, rauszuhören für die Zuschauer halt. Und da kamen echt ein paar sau interessante Sachen raus. Zum Beispiel hier, euer Konkurrent, wir sind ja bei der DMX-Messe und das Motto ist Take Care. Und Care ist halt kümmern. Und das ist auch so eine wichtige Komponente für Erfolg, ja, dass man wirklich sich auch kümmert um andere und um das, was man macht und so.
Sagen wir nochmal sozusagen, du hast ja ziemlich überraschend, nachdem du dann sozusagen am Ende den Weltmeistertitel geholt hast, hast du gesagt, okay, das war's, ich trete zurück, ich fahre keine Formel 1 mehr. Und das war für alle, die jetzt beobachten, ziemlich schockierend fast schon.
Für mich auch.
Wirklich?
Ja.
War das eine spontane Entscheidung?
Hätte ich nicht gedacht.
Aber also, das hast du dir sehr lange überlegt und hast du dir auch sozusagen die Karriere nach der Karriere schon...
Nee, gar nichts. Es ist alles vom Bauch raus einfach so entstanden. Und aber voll richtig für mich persönlich, ja, das ist ja das Entscheidende letztendlich, weil ich bin jetzt immer noch auf der Welle, auf diesem, das ist so abzutreten auf so einem Höhepunkt mit so in so einem schönen Moment, da bin ich, profitiere ich jetzt immer noch davon, ja, und ich glaube, das wird auch weitergehen und das ist echt toll und Riesenglück für mich auch selber, ja, dass ich jetzt das nicht bereue oder sowas, weil hätte ja alles passieren können und ja, ist cool.
Und erzähl mal so ein bisschen von deinem neuen Leben. Also wie würdest du es jetzt beschreiben? Du machst Investments, auch in Startups. Du bist sehr stark involviert in sozusagen Formula E, darf man das so sagen? Also das ist schon...
Ja, Formula E, ja.
Du trittst auf, unter anderem jetzt auch in Digital-Events wie hier. Machst jetzt Podcast, machst...
Und bei Online-Marketing-Rockstars nächstes Jahr.
Ja, sehr gerne.
Wenn ich willkommen bin.
100%ig bist du da willkommen. Also wir rollen dir da...
Das wäre aber nett.
Natürlich.
Das ist aber nett. Ihr rollt den roten Teppich aus.
Absolut, ja. Boah. Ja. Also, denn das machen wir. Wir können
extra für mich, weil normal ist er schwarz.
nein, der ist immer rot. Der ist immer rot. Der rote Teppich ist der rote Teppich. Aber beschreib mal so ein bisschen, wie würdest du dich jetzt, also wenn dich jetzt jemand fragt, was ist denn so dein Leben, oder was wenn du morgens aufstehst, checkst du erst deinen YouTube-Kanal oder checkst du irgendwie deine Investments oder was, wie muss man sich dein Leben jetzt vorstellen?
Ja, also erstmal Disziplin, Fokus enorm wichtig für uns alle, bin ich überzeugt davon. Daher erstmal gar nichts checken, sondern erstmal entspannt in den Tag reinstarten.
Okay.
Ja, das ist wichtig. Und dann, ja, was checke ich dann? Ich bin halt sehr viel mit meinem Team am Gange, ja. Wir haben halt Sponsoren, Partnerschaften, dann Social Media ist halt ein großes Thema, das weiter voranzubringen und wirklich zu versuchen, einfach Content zu kreieren, was für euch Zuhörer jetzt auch dann Spaß macht, einfach zum Zuschauen, ja. Und das ist halt, das ist nie einfach, ja, dass man wirklich was Spannendes kreiert. Und da bin ich jetzt gerade am Exploren und so. Ein großes Thema ist halt die neue Mobilität, also Elektroautos, Hybridautos. Das ist bei mir ein großes Thema, weil ich da auch sehr überzeugt von bin. Ja, und ich glaube, das wird unsere Welt wirklich zum Besseren verändern. Elektroauto alleine nicht, aber es öffnet halt ein Tor für ganz, ganz viel anderes, ja, wenn dann Energiewende und so, das wird riesig. So, das sind ein paar Beispiele.
Und hast du da irgendwie sozusagen Inspiration, wenn man jetzt anschaut, es gibt ja andere Athleten, LeBron James, ne, der jetzt auch sagt, more than an athlete, also viel mehr als, ist sowas für dich inspirierend, schaust du dir sowas an oder gibt es jemanden?
Was ist more than an athlete?
Das ist sozusagen die...
Sein Slogan?
Nee. Ja, sein Slogan, ja.
Echt?
Ja,
cool.
Der halt...
Ja, das ist ja Beyond Victory dann letztendlich.
Ja, ist ziemlich ähnlich. Also deswegen habe ich so gedacht, ob das vielleicht irgendwie eine Parallele gibt, dass jetzt immer mehr Athleten ja auch sagen, Mensch, es muss mehr geben als das. Ich nutze meine Prominenz, die ja nun auch selbst steuerbar ist. Früher war das ja nicht so selbst steuerbar, aber wenn du Spieler ist es ja selbst steuerbar und mache da Sachen, auf die ich Bock habe.
Ja. Prominenz ist halt so, ist halt Marke.
Ja, absolut.
Man nutzt seine, wir sind alle, wir Menschen sind auch Marken. Und das kann man aufbauen und das kann man dann auch nutzen, um andere Sachen zu erreichen.
Das ist also für dich geht es also längst nicht nur um Geld verdienen, das ist ja am Ende auch nicht mehr nötig so richtig, sondern was ist sozusagen, was sagen wir, die Kernmission, würdest du da, wenn du in 10 Jahren zurückblickst oder wenn du schon nächstes Jahr im Mai bei uns bist, was würdest du hoffen, was du da bewirkt hast?
Ja, wirklich einen Mehrwert schaffen, ne? Das ist das Entscheidende, ja. Mehrwert schaffen, das Schöne in der Formel 1 ist halt wirklich, dass ich auch es geschafft habe, Freude zu verbreiten letztendlich, weil viele Leute zugeschaut haben und das halt als spannend empfunden haben und als begeisternd, ja, und das ist halt wirklich ein Mehrwert, was man dann in der Formel 1 bringen kann, was auch sehr, sehr schön ist und viel Kraft gibt und das möchte ich jetzt auch in der nächsten Etappe jetzt irgendwie erreichen, ja. Und,
also Leute begeistern am Ende, Leuten eine gute Zeit
kriegen. Oder mitnehmen auf meinen Weg und begeistern, inspirieren vielleicht irgendwie, wenn ich schaffe, das wäre schon toll, ja. Und das versuche ich halt jetzt gerade mit diesen neuen Technologien und auch mit der persönlichen Entwicklung, ja, wo ich vielleicht in der Diskussion starten kann mit allen Zuhörern und so, ja, und wirklich da ein paar Infos rüberbringen kann, die echt einen Mehrwert bringen.
Schaust du dir auch so Sachen an, also im Social Media Game sind ja jetzt nicht nur Sportler unterwegs, also Gary Vaynerchuk, solche Personen, sind das für dich Begriffe?
Crushing it, gerade gelesen.
Wirklich?
Kann ich nur empfehlen. Okay. Müssen Sie lesen, liebe Zuhörer.
Ja. Okay. Ja,
Crushing it, das ist einfach toll, wie der das darstellt, was man, wenn man die Zeit halt investiert, was man aus Social Media für jedermann da rausholen kann, wenn man möchte, ja, das ist riesig.
Andere Personen, also ich habe ja schon versucht, so ein bisschen zu locken, sag noch mal ein paar Namen oder sag ein paar Leute, die dich inspirieren so aktuell, in dem ganzen Bereich. Oder ist mehr Bauch heraus? Oder sagst du, das ist meine eigene Strategie? Ich gucke da gar nicht so sehr rechts und links.
Nee, ich gucke schon. Weil ich möchte schon lernen. Das ist ja alles neu. Und wer... Ja, was sind halt die Inspirationen? Sehr viel YouTube jetzt gerade irgendwie, so die das groß schaffen da.
Ich habe gesehen, du warst jetzt mit Dena und ein paar Mal unterwegs, irgendwie in Monaco und so.
Mit wem?
Dena, also Felix von der Laden.
Wieso heißt er Dena?
Das ist doch sein YouTube-Name, oder?
Dena?
Ja, ist es nicht so, war der nicht lange der als Dena bekannte
Let's Player? Okay, das wusste ich nicht. Okay, also auf jeden Fall dann mit Dena, ja.
Okay.
Aber Felix von der Laden, ja.
Gibt es doch jetzt aktuelle Videos, wo ihr zusammen unterwegs seid?
Ja, genau, ja.
Wie kommt sowas zustande? Hat der dich angesprochen oder du ihn?
Ja, das ist halt, weil wir gemeinsame Interessen haben. Der ist auch Racing-Freak. Und dann haben wir mal, da kam mal Monaco immer zum Rennen, auch für RTL. Und dann haben wir da ein paar Sachen zusammen gemacht. Und ja, das ist halt spannend, das ist eine neue Welt. Ne?
Wie kam es denn damals, ich meine, jemand, den wir auch gut beobachten und ein bisschen bei UMR kennen, ist Paul Ripke. Du hast ja sozusagen ihn auch, oder er hat dich ja sozusagen ein Jahr begleitet. Wie kam das zustande? War das irgendwie Georg, der die Idee hatte, oder?
Ja, über Georg dann, ja.
Also der Georg dann Georg, sozusagen?
Ja, also Georg, für euch, die zuhören jetzt gerade, Georg ist halt, ich arbeite mit ihm jetzt seit 8 Jahren zusammen und in meinem Management halt tätig und auch auf der PR-Seite, ja. Und dann über ihn kam dann Paul Ripke dazu und das war toll, weil der Paul hat dann wirklich als Fotograf auch dokumentiert meinen Erfolg letztendlich, ja, direkt an meiner Seite als Freund auch.
Er hat ein Buch draus gemacht.
Die letzten 6 Monate, das ist so viel wert für mich dann auch, für immer, ja. Ich habe es zu Hause liegen, ich gucke immer noch drin rein manchmal. Das sind diese Emotionen da so festzuhalten, Wahnsinn, was das, so ein Glück.
Aber das heißt, es hat jetzt, die Strategie war von langer Hand geplant, zu sagen, okay, wir begleiten dieses Jahr. Also man könnte ja meinen, wenn man das von der Ferne ansieht, da hat jemand einen super krassen Masterplan. Der holt den Ripke, der gewinnt dann steigt der Dritte ab, dann macht er Investments, irgendwie kommt wahrscheinlich dem nächsten Fonds oder sowas. Also irgendwie hat man das Gefühl, du folgst einem größeren Masterplan mehr, als du es gerade zugibst.
Nee, so einfach ist es nicht. Ich bin arbeite aber dran, weil den Masterplan, den muss es geben, ja, und den suche ich jetzt und bin auf einem guten Weg. Ich finde jetzt langsam die Richtung, aber das ist wirklich schwierig. Das ist nicht einfach.
Weil sozusagen auch der Bruch so stark ist von jeden Tag.
Es ist ein komplettes neues Finden. Ja. Meine Identität war der Rennfahrer, ja, und das ist weg auf einmal. Und dann ein komplett neues Finden und neuen Sinn finden, neue Richtung finden. Das muss man mit der Zeit. Sehr, sehr viel wert ist einfach mit vielen Leuten reden dann auch. Ja? Auch mit dir dann mal reden. Du hast ja auch extrem viel Kenntnisse. Da kann man immer was mitnehmen. Und das habe ich auch gemacht jetzt. Und habe ich so viel jetzt mit auf den Weg genommen.
Wer hat dich besonders beeindruckt?
Gestern Abend Philipp Schindler, Nummer 2 Google.
Ja.
Hatte ich die Honor, mit ihm essen zu dürfen. Und stark, das ist einfach eine Kampfmaschine, wirklich, ja, also wie so ein High-Performance-Athlet geht er das Leben an und das ist cool zu sehen, ja, weil der ist natürlich gehirnmäßig auf einem anderen Level und da geht schon ein bisschen Energie drauf auf dem Level, glaube ich, wo die da sind und dann einfach die volle Disziplin, ja, mit Essen, mit Schlafen, mit Rhythmus, mit Family-Time, mit allem, mit Handyzeiten, keine Handyzeiten, mit Sport und allem, das Ganze durchgetaktet. Und das war für mich jetzt wieder inspirierend, weil das war eigentlich meine große Stärke. Aber jetzt im neuen Leben, weiß ich nicht, habe ich gedacht, oder brauchen wir das nicht so wirklich mehr, weil die Intensität ist ja weg bei mir. Aber ich merke trotzdem, das ist der beste Weg zu leben, ja, weil so holt man viel mehr raus aus dem Leben auch. Und nicht nur Performance, auch Glück und Zufriedenheit.
Ah, das ist ja, sag mal, Gary ist ja auch jemand, der sowas halt irgendwie stark lebt.
Nee, den kann man nicht als Beispiel nehmen.
Das ist ein
extremer... extremer Workaholic, crazy Typ, der immer nah am Burnout mit Sicherheit ist.
Ja, okay.
Also so schätze ich den jetzt mal ein. Und das ist auch nicht gut, wie er da... Das ist etwas, was nicht gut ist, weil er versucht, seinen Lesern zu sagen, ihr müsst 23 Stunden am Tag arbeiten, ja, von den 24. Das ist nicht gut, weil das hält ja kein Mensch aus.
Sagen wir jetzt, eine ganze Reihe von Marken arbeiten mit dir.
Ja.
Nach wie vor, ja? Wie wählst du das aus? Also siehst du dich da... selber als Marke, also sagst du auch Sachen ab, also Mercedes ist ja eng an dir dran, ich glaube Hugo Boss ist eng an dir dran, wie gehst du da mit so Partnerschaften vor, lass dir alles vorstellen, gehst du da beim Preis, wahrscheinlich nicht, überlegst du, welche Brands zu dir passen, mit wem du komplementär bist oder so?
Ja, klar, das muss schon eine Linie folgen, ja, und mit Autoherstellern habe ich keine Zusammenarbeit,
okay.
Ja, weil gerade diese Neutralität ist halt eine Stärke, Ja, weil ich dann wirklich authentisch auch Autos mit reinnehmen kann in Social Media und ich nehme sie nur rein, wenn ich sie gut finde und nicht, weil mir irgendjemand dafür Geld bezahlt. Ja, und das ist halt eine große Kraft. Und dann alles andere, mit Deutsche Bahn habe ich jetzt eine große Kampagne gemacht, ja, und einfach weil das Thema zu mir voll passt, weil es halt Elektromobilität ist, ja, woran ich glaube und Nachhaltigkeit, weil die Züge sind, das wissen die wenigsten, alle Deutsche Bahn Fernzüge sind 100% mit erneuerbaren Energien befördert. Ja, das ist ja echt stark, das wissen wir alle nicht.
Und sag mal, wäre es nicht so ein naheliegender Schritt zu sagen, okay, du hast dieses Thema Mobilität und Nachhaltigkeit, da jetzt vielleicht so ein Investorprofil aufzubauen oder sowas? Also könnte man sich sowas
vorstellen? Ja, habe ich ja gemacht, ja, aber also selber jetzt einfach. Mhm. Aber so ein Fonds oder so, ja, das ist halt schon nochmal ein Riesenschritt. Ja. Da muss man so viel Energie dann reinstecken, ja, das Netzwerk aufzubauen.
Andere Leute
und
Geld,
Credibility dafür aufzubauen. Boah, ich weiß nicht. Das ist jetzt auch, ist halt eine Überlegung jetzt gerade, aber ich sehe mich da eher jetzt gerade weniger.
Okay. Aber du bist ja schon, du würdest schon sagen, Influencer ist ja schon irgendwo da. Dein Leben generell.
Ich meine, ja, das höre ich jetzt zum ersten Mal heute, dass ich auch Influencer bin. Aber macht ja Sinn, ja, weil wenn man Social Media Plattform hat, ist man automatisch Influencer.
Naja, wenn man welche hat, wo dann auch Millionen bis zu mehrere hunderttausend je nach Plattform einem folgen, das ist ja bei dir der Fall. Das ist ja schon krass. Oder hast du das nie, also diese, guckst du dir an, wie viele Leute dir folgen und was du, also tust du Sachen, damit da noch mehr werden oder so? Überlegst du dir, Mensch, ich müsste mal was in Spanisch posten, damit da mehr Follower aus der Ecke kommen oder so?
Ja, wir denken natürlich über Reichweite auch nach, ja. Und über weiter zu wachsen in Social Media. Das ist auch Teil des Challenges letztendlich, ja. Und
welche Plattform ist deine Plattform?
Also aber Mann, ist das eine Herausforderung, das Thema, ja. Das ist so crazy. Das ist ja so kompliziert. Das Ganze, das ist echt verrückt. Na wirklich, das ist echt total verrückt. Da sind ja so viele Plattformen auch. Und dann hört man, okay, oder nicht hört man, aber engaging ist halt schön, ja, dass man wirklich die Möglichkeit hat, direkt
Feedback zu bekommen.
Direkt, ja, und mit denen dann auch zu quatschen, ja, mit was weiß ich, wer da noch folgt, ja. Aber du hast, das sind ja 7 Plattformen. Kannst ja nicht auf allen engagen, da machst du ja nichts anderes mehr im Leben, ja.
Also das welche ist deine Kernplattform gerade, würdest du sagen, was ist für dich das Wichtigste?
Also was mir am meisten Spaß macht, ist halt YouTube und Podcast.
Echt?
Ja. Ah, wow. Und YouTube hat auch eine komische Power, eine andere Power, weil ich habe ich mache ja Social Media lange und habe jetzt YouTube angefangen und nur jetzt auf einmal, überall wo ich bin, oh, ich habe dein Video geguckt, mach weiter, cool. Das hat mir noch nie jemand gesagt, oh, ich habe dein Instagram-Bild gesehen, mach weiter, cool. Oder ich habe deinen Twitter-Post gesehen.
Aber also YouTube ist ja viel schwieriger, du musst ja viel mehr... Also
klar, das ist viel mehr Energie, ja. Aber das ist, es ist schön, weil es echt so ein bisschen so ins Filmemachen reingeht auch. Ja. Und da versuchen, den Spaß rauszuholen dabei. Das ist eine schöne Herausforderung, wo man auch viel lernt. Ja. Und das ist, das liegt mir.
Okay, hast du denn so eine, also du suchst gerade so ein bisschen, da sagst du nach der Vision, wie es in ein paar Jahren aussehen könnte, was sozusagen deine neue Formel 1 oder dein neues Racing wird im Leben?
Ja, ich weiß schon, was es ist. Also nachhaltige Technologien und Persönlichkeitsentwicklung, dass ich da mich engagiere.
Okay. Ja. Ist das auch ein bisschen entstanden, man konnte, wenn man über dich gelesen hat, verfolgen, dass du auch eine große US-Tour gemacht hast, hast die Instagram-Gründer getroffen, hast verschiedene andere Silicon Valley-Figuren getroffen.
Inspo-Tour. Inspirationstour.
Ja. Wenn das Geile ist, wenn du so eine Tour machst, dann machen alle die Tür auf und sagen, ja, komm mal rein.
Ja, ja, obwohl in Amerika ist halt Formel 1 sehr schwach. Also das ging schon trotzdem noch, ja, aber nicht ganz die Türöffner-Qualitäten, wie es jetzt vielleicht in Europa ist.
Verfolgst du sozusagen, was die Formel 1 macht aus Marketing-Sicht?
Ja, sehr digital einfach. Die sind voll auch in der digitalen Welt am Gas gehen, weil die wissen, dass die halt die Jugendlichen faszinieren müssen, weil unser Sport hat so ein bisschen die Jugend aus den Augen verloren jetzt in den letzten Jahren. Ja. Und da müssen wir halt viel mehr machen und da sind die auch auf dem richtigen Weg. Ja. Auch mit Gaming und allem drum und dran, was da noch reinkommt.
Ich sag jetzt mal was Kontroverses. Du bist jetzt ja Bernie Ecclestone-Fan, hast du oder ne? Ich habe mich ein bisschen gewundert, in dessen letzten Jahren als Formel 1 Verantwortlicher hat er überall sozusagen die Formel 1 Rechte ins Pay-TV verkauft.
Ja, weil sein Job war, Geld zu machen für die Private Equity Investoren.
Korrekt, aber während er das getan hat, hat er natürlich, wenn du das ins Pay-TV verkaufst, dann verkaufst du ja quasi die Reichweite und die
Wahrnehmung. Kurzzeitiges Geld, das war das Ziel.
Das
hat auch Schaden verursacht, natürlich.
Genau, weil dann
langfristig,
bleiben gerade junge Leute weg und können sich bezahlen und dann findet die schon Marke richtig, an.
Ja.
Also das denkst du ja auch strategisch drüber nach und denkst dir, was macht der da gerade?
Ja, klar. Nein, wir haben schon auch kritisiert viel in der Zeit. Ja, ja.
Okay, das heißt, dann sind auch die Fahrer, die,
ja, ja,
die sagen, was machst du
klar,
da?
Also unbedingt, ja, wir durften ja noch nicht mal irgendwie eine Instagram-Story machen, ohne da eine Verwarnung vom Anwalt zu bekommen.
Okay, echt? Sowieso?
Ja, voll extrem und das ist jetzt alles lockerer. Ist auch gut so.
Denkst du, welche guckst du dir andere Sportarten an? Also zum Beispiel, ich bin jetzt ein großer NBA-Fan, wie die das handhaben, irgendwie House of Highlights, mega geile Clips drauf und so. Was schaust du dir so an?
Ja, nee, weniger. Dass ich mir jetzt da so andere Sportarten weniger. Was ist das?
Was willst du dir für ein
Tennis? Tennis, aber nur im Fernsehen. Und dann, nee, was gucke ich mir? Ich gucke mir eher so Talent an halt, ja, also Persönlichkeiten. Im Social Media.
Okay.
Um da zu. Ich gucke mir zum Beispiel sogar PewDiePie an. Das ist der große Chef von YouTube. Ja,
ja, absolut.
Mit 60 Millionen.
Der super Let's Player.
Das gucke ich mir auch an. Und ich bin dann mit Kopfschütteln, sitze ich dann davor und ich sag, was geht hier ab?
Aber erzähl noch mal so ein bisschen irgendwie. Die Formel 1 hatte ich jetzt irgendwie. Ja, sehr, sehr berühmt gemacht. Merkst du, dass es sozusagen... Oder
Online-Marketing-Rockstar hatte ich auch sehr berühmt gemacht.
Ja, das stimmt. Ja. Aber nicht... Das ist noch nicht mal 1% von dem, was du an weltweit... Und das ist ja der Wahnsinn bei der Formel 1, dass es ja weltweit wirklich ist. Es gibt ja nur Tennis, Golf und Formel 1 vielleicht als Sportarten, die so global sind und wo dann sozusagen du jetzt nach Australien fahren kannst oder nach Brasilien und alle kennen dich. Also alle Türen... Aber in Amerika ist es ein bisschen weniger, sagst du.
Ja, leider. Ja, unser Sport ist das einzige Land, wo unser Sport halt nicht so groß ist, ja.
Asien ist jetzt massiv im Kommen. Bist du ein bisschen traurig, dass du jetzt sozusagen die Formel 1, oder hätte man ja aus rein Marketing-Perspektive, hätte man auch ein bisschen länger fahren können, während die jetzt ja gerade Indien erschließen.
Man kann immer länger fahren und länger machen. Aber nee, für mich ist das jetzt erstmal, das ist super, wie es gewesen ist, ja, und bin echt zufrieden.
Okay.
Jetzt wo wollt ihr denn mit Online-Marketing-Rockstars hin? Wo seid ihr in 5 Jahren? Habt ihr dann Online-Marketing-New York?
Nee.
Online-Marketing-Rockstars New York und,
nee,
und habt ihr...
Der amerikanische Markt ist zu hart.
Was habt ihr dann?
Wir glauben,
du gibst jetzt schon auf? Aber was ist das denn? Ich dachte, du bist ein Kämpfer.
Hör zu, ich erklär's dir.
Das verstehe ich jetzt nicht.
Nein,
also das höre ich mir jetzt an. Alle Zuhörer hören sich auch. Also sich das auch ganz genau an.
Wir machen ja jetzt ja eher so einen Sidestep und sagen, wir versuchen Europa zu bekommen. Also Europa soll nach Hamburg kommen, zu OMR. Das ist Europa-Expansion. Alle nach Hamburg. USA... Da hat keiner auf uns gewartet. Das ist extrem teuer, muss man sagen, mal sehr englische DNA haben. Ja. Die haben wir so nicht. Und wir glauben halt, dass man verschiedene andere Verticals angehen kann. Wir machen jetzt gerade was im Bereich Modern Finance, also so die ganze Veränderung im Finance, und wollen halt dieses Thema OMR auf andere Themengebiete übertragen. Also die Idee mit viel Content, mit einer starken journalistischen Marke Events zu bauen, was wir bei OMR ja machen, das wollen wir jetzt auch im Bereich Finance zum Beispiel gerade machen. Finance Forward heißt es. Ich habe aber lange überlegt, ob nicht auch Mobility ein spannendes Thema hätte sein können als neues Vertical. Dann habe ich mich aber erst dann...
Da komme ich dann mal bald zurück mit einer Idee. Ich habe was.
Ja?
Kann ich aber noch nicht erzählen.
Also es gibt ja in Deutschland jetzt abseits von diesen klassischen Automobilmessen, also IAA und so, aus meiner Sicht, ich erzähle jetzt nicht öffentlich im Podcast, hören jetzt ein paar tausend Leute zu, aber gibt es ja kein Mobility-Event dieser Art. Das ist also das, was wir mit OMR machen, gibt es im Mobility-Bereich nicht. Das wäre ein bisschen, wenn du da reingingst und sagst, okay, ich mit all deinem Netzwerk, mit all deinen Investments, Beziehungen aus der vorherigen Lebensphase, dann kriegst du wahrscheinlich, könntest du, hier, pitch an dich, bau OMR für Mobility. Da ist so viel Geld im Markt. Wenn du anguckst, was die Automobilkonzerne für Kohle haben, würde ich sagen, das ist mal ein Wort.
Würdest du auch mitmachen?
Würde ich dir helfen, auf jeden Fall.
Ja?
Ja, also ich meine, ich glaube halt ans Event-Business und ich, sagen wir mal, für
da
mich
können ist, wir mal drüber reden.
Ja, du hast ja da jeden. Du brauchst ja, am Ende brauchst du ja vielleicht nur jemanden, der so ein bisschen Events dann auch operativ umsetzen kann, aber da die richtigen Leute hinzubekommen, das Ding zu hebeln, da hast du ja alle Tools. Ich hatte die nicht, deswegen habe ich mich da nicht rangetraut. Aber wenn ich mir die IAA anschaue und diese Events, dann denke ich mir, okay, da wäre, glaube ich, auch Bereitschaft da, was Neues zu machen und irgendwie neue Themen sozusagen mitzunehmen in eine Plattform. Aber es fällt den Machern sehr schwer und die haben eine große Legacy. Und da könnte man mit einem neuen, agilen Ding vielleicht was bewegen. Also ich pitche jetzt hier sozusagen dir eine Idee. Einfach nur so, weil du ja sagst, du guckst gerade noch nach Möglichkeiten. Da habe ich so ein paar Mal darüber
nachgedacht. Was sind ein paar tolle Geschichten, wo Leute gesagt haben, oh, ihr habt mich so inspiriert bei Online-Marketing-Rockstars und guck mal, was ich jetzt dadurch geschafft habe.
Also da gibt es einige, die krasseste Geschichte ist, oder wo ich selbst immer schockiert bin, ist eine Firma, die heißt Liebscher und Bracht. Die machen alle möglichen Arten von Gesundheitsprodukten, so Nackenrollen, Blackroll und sowas. Die haben als, also da hat der Gründer uns vor kurzem eine Mail geschrieben, ich glaube, wie viel machen die jetzt? 40 Millionen Umsatz oder sowas? Also ein richtig großes Ding. Die haben sagen, sie hätten, oder er sagt wirklich, ich zitiere jetzt nur, ohne dass er uns verfolgt und gesehen hätte, was wir so an Content oder an Hinweisen anbieten, Inspiration anbieten, hätte das Ding nie gegründet und nie aufgebaut. Das hat uns wirklich einen Brief geschrieben. Da war ich ziemlich berührt, weil er hat jetzt eine Firma, die ist viel größer als unsere und wahrscheinlich viel Geld wert und macht ihm riesen Spaß. Und ich hatte nicht andersweise die Hoffnung, jemanden dahin bringen zu können und auch nicht die Erwartung, aber es scheint so Fälle zu geben. Und das ist jetzt irgendwie aktuell der, wo ich denke, wow. Und wo es auch jemand ohne Nachfrage, dass wir jetzt nach Testimonials gesucht hätten, und der hat uns sich bei uns gemeldet. Aber danke für die Nachfrage, jetzt kann ich das mal hier pitchen.
Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf ein neues Angebot, das wir machen, gemeinsam mit den Kollegen von Media Impact. Media Impact ist das Vermarktungs-Joint-Venture von Axel Springer und Funke Mediengruppe und der größte crossmediale Vermarkter in Deutschland. Und gemeinsam machen wir nun eine Podcast-Roadshow durch drei deutsche Städte, die umgeben sind von Wirtschaft, Industrie, halt besonders viel Business sozusagen, aber die nicht Hamburg oder Berlin sind, sondern es sind Dortmund, Hannover und Nürnberg. Und wir treffen uns in diesen Städten jeweils mit Machern aus Unternehmen der Region und diskutieren über digitale Transformation. Also es geht nicht nur um das Gespräch, es geht um das Zusammenkommen, es geht um das Verknüpfen, Austauschen mit Menschen aus der Region zum Thema digital und digitale Transformation. Wir bieten da ja eine Plattform mit dem jeweiligen Abend. Am 22.11. wie gesagt in Dortmund, ein Gast von Innogy, am 27.11. in Hannover und am 28.11. In Nürnberg. Ich würde mich freuen, wenn ihr Bock habt, dabei zu sein, wenn ihr aus der Gegend kommt, aus dem Großraum kommt, kommt vorbeigefahren, es könnte sich lohnen. Alle Infos zu Gästen, zu Startzeitpunkten, zu Tickets und Preisen gibt es unter omr.com/roadshow. Ja, vielleicht sehen wir uns bald, entweder in Dortmund, Hannover oder Nürnberg.
Nico, was hast du heute noch vor, wenn du jetzt hier bei der Demexco rausgehst, wir müssen uns dein Leben vorstellen?
Ich reise heute Abend jetzt noch, weil ich mache auch im Engineering-Bereich, aber das kann ich auch noch nicht ganz komplett erzählen, ist auch was Neues. Im Engineering-Bereich halt auch was für die Zukunft der Mobilität und da bin ich heute Abend dann unterwegs und dann morgen früh in Berlin auch nochmal, noch ein paar Meetings, viel Neues halt, aber ich leider ein bisschen zu früh gerade, also kann aber, noch nicht erzählen.
Aber viele Leute treffen?
Ja, viele Leute treffen, um ein Netzwerk aufbauen, wirklich ja in diese Richtung, ja, und dann aber wieder nach Hause. Zwei kleine Mädels zu Hause, Riesenglück.
Du lebst immer noch, oder?
Ja, ja. Nächste Woche beide Geburtstage, das ist halt der Wert in meinem neuen Leben jetzt, dass ich mir das einteilen kann, bei beiden Geburtstagen da sein kann, normal hätte ich die verpasst.
Es fällt mir echt schwer, mir das so ein bisschen so vorzustellen, wie du sozusagen, ich habe das noch nie so erlebt, oder natürlich nicht. Aber die Challenge ist wahrscheinlich echt dramatisch, weil früher war dein Leben wahrscheinlich sehr stark durchgetaktet. Die Leute haben dir gesagt,
wann. Anders, ja. Aber Rhythmus ist trotzdem noch wichtig für uns alle. Also es muss immer noch ein Rhythmus drin sein. Ja? Komplett Freestyle, das geht nicht. Da läuft es aus dem Ruder.
Ja, also ich würde mich freuen, wenn wir das ein bisschen begleiten dürfen, wenn du wirklich Bock hast, im Mai zu OMR zu kommen, ein bisschen Update zu geben. Ich bin extrem neugierig, wie du die ganzen...
März?
Im Mai. 7. Mai? Ja, wir waren im März.
Was
wir
passiert?
Wir haben den Termin nach hinten geschoben, weil wir relativ viele Messehallen brauchen, um den Event umsetzen zu können. Und da ist es gar nicht so einfach, Messehallen zu bekommen. In Hamburg insbesondere. Und da mussten wir uns da ein bisschen... Kompromisse eingehen und haben jetzt aber ein bisschen mehr Fläche und sind jetzt Anfang Mai. Ja.
Sehr gut.
Aber es makes my day jetzt schon, ist ja noch relativ früh am Tag, aber es ist für mich unglaublich, dass du überhaupt schon unsere Termine kennst. Das ist ja, also, I'm deeply humbled. Hier der Kollege, von dem wir gerade sprachen, Georg ruft gerade rein, es ist kein Rennwochenende. Ja, wir sind ja auch nicht am Wochenende, wir sind ja irgendwie Dienstag, Mittwoch.
Okay, also liebe Zuhörer, 7. Mai, ja?
7. Mai,
7. Mai,
8. Mai,
alle aus ganz Europa bitte nach Hamburg. Ja. Da startet der Event des Jahres.
Aber ich merke gerade, der Rennkalender ist für dich noch wichtig wegen RTL, weil du das...
Ich mache das nach wie vor, ja, weil das ist halt, es macht auch Spaß dann weiterhin da zu sein so ein bisschen, das ist ja meine Welt, ja, und die Connection da zu halten über RTL.
Wärst du dein engster Buddy aus der aktuellen Fahrerszene?
Gar keiner, wir haben da keine Buddies.
Echt nicht?
Nee, wir sind da solche Einzelkämpfer. Das ist ein bisschen anders.
Also, aber wenn du jetzt hingehst, mit wem...
Der beste Buddy ist halt Lewis dann, Lewis Hamilton.
Aber ihr habt euch auch hart bekämpft.
Scherz.
Ja, ich wollte schon sagen. Aber wobei, du postest ja schon auch sehr positiv und sehr freundschaftlich.
Nee, ich bin neutral. Komplett neutral. Ja. Nicht freundschaftlich. Ich bin neutral.
Wie kommst du oder wie gut kennst du Sebastian Vettel?
Ja, nicht gut. Aber über die Jahre halt immer ein Gegner gewesen und schätze ihn sehr, weil er sehr, sehr stark ist.
Aber er hat ja einen anderen Approach. Er hat ja, sagen wir mal, zu diesem, sagen wir mal, außerhalb der Formel 1 hat er einen extrem zurückhaltenden, sagen wir mal, Social Media und so, ist er für ihn, macht er extrem.
Ja, Approach schon ähnlich wie ich, außer dass er jetzt kein Social Media macht. Aber er hat einen sehr, sehr balancierten Approach zu seinem Rennsport auch, ja, dass er sehr viel Wert auf Familienzeit auch legt und Privatleben, das habe ich genauso gemacht. Mhm. Nur, dass ich halt Social Media auch noch gemacht habe, was er überhaupt nicht macht. Verstehe ich jetzt auch nicht wirklich, weil für seine Fans wäre das ja sowas von schön, wenn er ein bisschen hergeben würde auf Social Media. Und dafür, ich meine, wir fahren ja dank den Fans. Also ich weiß nicht, ob man da nicht, gleichzeitig macht er dann andere Sachen für die, ja, aber das ist halt ein bisschen komisch, dass man das nicht dann auch einfach so mitmacht.
Und Lewis Hamilton ist das absolute Gegenteil? Er macht alles. Paul ist da jetzt auch immer engagiert sozusagen, war jetzt so lange engagiert, glaube ich. Und sagen wir mal, prominente Celebrity-Frauen, die er trifft und so. Das war für dich ein bisschen too much, oder wie siehst du das?
Nee, der seine eigene Welt, der macht seine eigene Richtung. Ist halt, für mich war es wichtiger, diese Fokusdisziplin und Konzentration zu haben auf diesen Sport. Ja, und der geht es komplett anders an. Der ist komplett Freestyle überall, kreuz und quer. Und funktioniert ja auch für ihn. Ja.
Also, eine Wahnsinnsbrand, muss man sagen. Der hat ja auch wirklich eine Brand geschaffen, wahrscheinlich aktuell die größte Brand in der Formel 1, ne?
Ja, klar. Nee, ich meine, das ist mega stark. Ja. Ein Fahrer, einer der besten aller Zeiten, was er da macht. Ja, und führt schon wieder die WM an. Vielleicht seinen 5. Titel. Das ist ja riesig.
Aber auch wenn er, glaube ich, als Person jetzt rausginge, hätte die Formel 1 ein Problem. Wenn er
das ist ja immer so. Ja, das ist immer so, wenn dann Michael Schumacher aufgehört hat, dann war das auch erstmal ein Schritt zurück für den Sport. Aber es kommen so schnell wieder neue, immer. Das ist auch schon immer so gewesen.
Aber so exponierte Leute.
Ja, wir haben ja schon den Max Verstappen jetzt. Der hat ja einen Zuschauermengen, das ist ja unglaublich. Ja? Alle lieben es, dem zuzuschauen.
Weil er so verrückt fährt.
Zu Recht, also das geht so schnell, dann kommen die nächsten. Jetzt kommt Leclerc zu Ferrari. Der braucht nur 2 Rennen, genial gewinnen, dann ist der neue Superstar. Ja? Das geht so, das ist kein Problem. Es gibt immer den nächsten.
Du hast ein sehr interessantes Leben, ich höre dir sehr gern zu. Danke, dass du es gemacht hast und hoffe, wir bleiben irgendwie über OMR, über deine neuen Aktivitäten in Verbindung. Ich würde mich sehr freuen und bin extrem happy, dass du uns überhaupt so ein bisschen schon auf dem Schirm hast.
Ja, wirklich. Ihr seid ja groß auf dem Schirm.
Ja, also vielen, vielen Dank.
Danke fürs Zuhören auch.
Jo, ciao, ciao.
Also, tschüss.
So, jetzt geht's nahtlos weiter mit Teil 2. Ich habe es ja am Anfang schon angekündigt, jetzt kommt Katharina Wolf. Headhunterin im Digitalbereich und Online-Marketing-Bereich mit ungewöhnlicher Karriere, warum sie mal als Schlagersängerin angefangen hat, dann Politikerin war und wie sie zu ihrem heutigen Job gekommen ist, was sie damit überhaupt verdienen kann, was andere Leute verdienen können, die sie vermittelt, wen sie gerade sucht, wen sie nicht mehr so sehr sucht und vieles andere Kurioses aus dem Leben von Katharina Wolf. Das gibt's jetzt noch gemeinsam in dieser einen Episode. Viel Spaß beim Zuhören. Was? Heute zu Gast eine der interessantesten Frauen im Hamburger, mindestens mal Digitalbereich. Sie macht sehr ungewöhnliche Sachen. Ich habe gerade schon festgestellt, obwohl sie Headhunterin ist, hat sie selber keinen roten Faden im Lebenslauf, ganz und gar nicht. Hat einen sehr verrückten Lebenslauf eigentlich. Was das genau heißt, dazu kommen wir hinten nochmal. Aktuell ist sie zumindest Unternehmerin, Gründerin einer eigenen Headhunting-Firma. Wir wollen ein bisschen sprechen über Marktwerte, Gehälter, Jobs im Digitalmarketing logischerweise. Herzlich willkommen, Katharina Wolf.
Vielen Dank, toll hier zu sein.
Also, habe ich schon ein bisschen Cliffhanger gemacht. Wie lange machst du den Job jetzt?
Tatsächlich habe ich D-Level gegründet vor fast 9 Jahren.
Okay, also das heißt, du bist dann dort jetzt schon relativ lange drin, aber trotzdem der rote Faden, von dem wir gerade sprechen, den du ja immer suchst.
Genau, der hat bei mir erst vor 9 Jahren so ein bisschen angefangen. Ich habe viele Dinge auch parallel gemacht. Mit 14 habe ich angefangen, Schlager zu singen. Das habe ich ungefähr 10 Jahre gemacht.
Noch nicht verraten.
Okay, und dann kamen noch ein paar andere Dinge. Und jetzt habe ich aber eine relativ gute Konstante drin.
Okay. Also bevor wir deine Schlagerkarriere genau verstehen, vielleicht mal zum Einstieg. Hier hören jetzt ja nun sehr viele Marketing-Interessierte zu. Und ich wollte einfach mal als besonderen Service ein bisschen was anderes machen und von dir hören, als Expertin, die tagtäglich Leute in der Branche vermittelt. Was sind diese Hörer und meine Hörer eigentlich so wert? Also wenn jetzt zum Beispiel jemand irgendwie Head of Digital Marketing ist, 7 Jahre Berufserfahrung hat, sagen wir mal rein wirklich, ich habe da niemanden konkret im Kopf, aber so als Stereotyp oder als Profil und sagen wir mal jetzt ein Team leitet mit 10 Leuten oder sowas. Wenn du so jemanden jetzt irgendwie vermittelst, was müsste man dem für ein Gehalt bezahlen?
Genau, also was die Leute wert sind, das ist ja immer eine andere Frage. Ich glaube, ein Wert bemisst sich nicht nur an der Erfahrung, die jemand gesammelt hat im beruflichen Leben, aber was bezahlt man so jemandem? Also das kommt natürlich auch immer darauf an, ob jemand im Corporate arbeitet oder eher im Startup-Grown-Up-Umfeld, aber Marketing ist eine sehr, sehr gesuchte Position. Gerade die Leute, die wirklich digitales Marketing verstehen, also sehr tech-orientiert. Von daher würde ich sagen, um und bei 100, 120. Aber ab da geht es steil nach oben. Also die ersten 5 bis 7 Jahre sind Lehrjahre und ab da kann man die Früchte ernten.
Also wenn man jetzt 15 Jahre Berufserfahrung hat mit Performance-Marketing und ein bisschen Data und allem fit ist, dann kann man auch 250.000 verdienen?
Absolut. Also gibt CMOs, die sowohl bei Grown-Ups sitzen als auch bei Corporates, die das digitale Marketing dort komplett aufbauen und die auch jenseits der 300 liegen.
Okay, wow. Wie oft vermittelst du solche im Jahr?
Davon gibt es nicht so schrecklich viele Positionen, von daher, das ist eher immer eine Handvoll, die jenseits der 300 liegen. So unser Sweet Spot ist immer so zwischen 120 und 250, würde ich sagen. Wir fangen aber auch erst bei 100 an, von daher, das sind schon die digitalen Führungskräfte.
Erklär mal so ein bisschen, was für Jobs sind gerade in unserer Branche besonders nachgefragt? Also wenn du jetzt jemanden backen könntest, ein Profil backen könntest und davon ganz viele Menschen dann auf einmal bei dir von dir vermittelt werden wollen würden, was müssen die können? Also wer müsste sein?
Es wäre erstmal ganz toll, wenn ich mir die backen könnte, weil das ist mehr unser Problem, als an gute Kunden zu kommen. Richtig gute Marketeers sind auf jeden Fall mittlerweile Leute, die tech-basiertes Marketing können, also wirklich die Analytics-Tools, sei es Google Analytics oder was auch immer, gut beherrschen, die aber auch alle CRM-Systeme, die daran anknüpfen, gut beherrschen, also nicht nur die Zahlen analysieren können, sondern auch Maßnahmen daraus ableiten können und die dann im Idealfall sogar noch irgendwie ein Händchen oder zumindest ein Verständnis oder eine Affinität für eine Marke haben, weil wir eben auch viele für große Kosmetik-Brands oder eine große Ticketing-Plattform oder also diverse große Marken, die es schon gibt, haben und da einfach nur auf Zahlen, Daten, Fakten zu achten, wäre wahrscheinlich ein bisschen wenig, ohne auch die Geschichte und die Marke, die dahinter steht, zu kennen oder auch zu beachten.
Okay. Also das ist so die Mischung, die du brauchst. Was
wäre ideal. Und natürlich ein toller Leader. Also ich glaube, heutzutage geht nichts mehr, wenn ich ein Team habe, die ich nicht ordentlich pflege, wo ich mir nicht darüber Gedanken mache, wie ich meine Leute perfekt einsetze, dann habe ich keine Chance, dass die richtig guten Leute A, zu mir kommen und B, bei mir bleiben. Und dann bin ich verloren. Also von daher ein guter Leader sollte jeder gute CMO sein.
Und sag mal, welche Jobs sind so, die weniger werden? Also wenn du sagst, irgendwie, das ist jetzt das Profil, das jetzt Leadership auch noch dazu, aber klar, erstmal so datenorientierter CMO. Was gibt es denn Jobs, wo du sagst, die habe ich früher mehr vermittelt als heute im Digital Marketing?
Genau, also so Spezialisten sind heute viel mehr so im SEO-Bereich gefragt als im Affiliate-Bereich oder Display-Bereich. Also Display noch ein bisschen schon. Also aber das ist so eine Spielart geworden, die man mitkönnen muss, aber nicht mehr, wo man Spezialist sein muss. Social Media alleine. Früher war man ja schon irgendwie digital als Unternehmen, sobald man irgendwie eine Facebook-Seite, eine Fanpage hatte. Das hat sich auch geändert. Das sind heute wirkliche Content-Spezialisten. Von daher, da ja, hat sich schon ein bisschen was gedreht.
Okay, also das heißt Affiliate und Display und so ein bisschen
Ein bisschen weniger Social Media und mehr Hinrichtung, wirklich alles. Zalando hat sein ganzes, oder nicht ganze, aber große Teile seines Marketing-Teams entlassen, weil Algorithmen und damit die Techies, die Algorithmen bauen, automatisierte Kampagnen fahren können. Deswegen weiß ich gar nicht, ich wurde letztens gefragt, was sollte ich denn irgendwie mir vornehmen oder was kann ich heutzutage machen, wenn ich Marketing studiere, was sollte ich für ein Marketing studieren? Am besten gar nicht mehr, am besten einfach Informatik studieren tatsächlich.
Okay, also das heißt, du bist auch sozusagen auf der Seite, die glauben, dass bald die meisten Jobs durch künstliche Intelligenz und so ersetzt werden?
Ja, also kam gerade auch eine aktuelle Studie raus, dass natürlich viele Arbeitsplätze flöten gehen, dass aber auch viele Arbeitsplätze geschaffen werden. Also 75 Millionen sollen weltweit an Arbeitsplätzen in den nächsten Jahren abgebaut werden durch künstliche Intelligenz, Digitalisierung, aber 133 Millionen entstehen. Nur eben ganz andere Jobs. Also bei einer Deutschen Bank oder so sieht man ja auch, die Filialen entlassen die 5.000 und auf der anderen Seite bauen sie 9.000 andere Positionen im Tech-Bereich, im Digital-Bereich, im Product-Bereich auf.
Okay, das heißt, du machst in deinem Job insofern keine Sorgen?
Null.
Okay. Das ist ja die, das ist ja netto die wichtigste Botschaft. Ne? Wenn du jetzt sagen würdest, Mist, in ein paar Jahren braucht man mich nicht mehr, weil Maschinen kann ich nicht vermitteln, dann die Sorge machst du dir nicht, also sieht die Zukunft ja dann nicht so, gar nicht so schlecht aus.
Nee, ich glaube, dass Headhunting und Personalberatung wird sich auch verändern, also gerade so im Mid-Size-Segment, also so die Professionals, Senior Professionals, so alles so bis zu einem Gehaltslevel von einem Teamleader oder so 80 bis 100.000, da wird fast alles automatisiert gehen, da werden wir irgendwann mit Chatbots sprechen, die deine Gesichtszüge analysieren können, die sehen, welche Stimmung du hast, ob du aufgeregt bist, etc. Aber ich glaube, für die wirklichen Führungskräfte, da gehört halt sehr viel Bauchgefühl dazu, sehr viel Empathie, Menschen einzuschätzen. Da wird man über eine menschliche Komponente nicht ganz hinwegkommen.
Okay, okay. Jetzt mal sozusagen die Träumerfrage. Was war die teuerste Vermittlung aller Zeiten, die du gemacht hast?
Oha, also kommend von einem Gehalt von ja knapp siebenstellig ungefähr.
Jemand, der siebenstellig verdient hat, den vermittelst du auch, okay.
Genau, und der aber jetzt ein Gehaltspaket geschnürt bekommen hat, weil es der unternehmerisch aktiv geworden ist danach, was nicht mehr im Cash, in der Cash-Komponente im siebenstelligen Bereich liegt, aber eine gute Cash-Komponente hat und dann nochmal ein ordentliches Package an Anteilen im siebenstelligen Bereich hat.
Vorstände von Firmen oder so?
In dem Fall ist es jetzt ein sehr erfolgreiches Startup, nicht mehr, aber Grown-Up, die schon gut gewachsen sind und die einfach da jemanden sehr professionelles aus der tatsächlich Old Economy brauchten, der große Teams geleitet hat, Prozesse, Strukturen kennt, um deren Skalierung noch weiter befeuern und anfeuern zu können.
Okay, wie oft passiert dir das im Jahr, dass du jemanden vermittelst, der ein Millionengehalt hat?
Das ist mir bisher einmal passiert. Also Millionengehälter, davon gibt es so wahnsinnig wenige und da haben wir dann auch immer noch große Konkurrenz bei den großen internationalen Beratungen. Wir sind eine spezialisierte Boutique auf den Digitalmarkt. Also wir haben ganz viele Mittelständler zum Beispiel und auch Corporates, aber auch ganz viele Grown-Ups in der Startup-Branche. Die
zahlen dann eher so im Bereich 80.000 oder?
Ja, aber nee, ich sage so, Sweet Spot ist so zwischen 120 und 250, aber dass da jetzt irgendwelche Gehälter in Richtung Millionen gezahlt werden, da sind wir noch nicht ganz.
Okay, gut zu wissen. Ne? Vielleicht mal ganz kurz, ich fand es, als ich es zum ersten Mal verstanden habe, auch ganz interessant, wie dein Geschäftsmodell eigentlich funktioniert. Ich meine, du verdienst ja bei jeder Vermittlung mit, aber auch eigentlich nur bei einer Vermittlung. Also das heißt, wie viel bekommst du, wenn du jemanden vermittelst?
Nee, tatsächlich haben wir ein Retainer-Modell, nennt sich das. Nicht so Retainer, wie man das kennt mit einem monatlichen Retainer, sondern wir bekommen ein Drittel, wenn wir beauftragt werden. Ich muss ja meine Leute auch bezahlen können, dass die den Search machen. Und zwei Drittel, wenn der Kandidat geplaced ist.
Das heißt, er hat unterschrieben.
Genau, hat unterschrieben. Und dann gibt es natürlich noch eine Garantie, dass wenn in den ersten 3 bis 6 Monaten, je nach Kunde, was passiert, dann besetzen wir kostenlos nach. Und so, da sind wir auch sehr transparent.
Aber jetzt hast du gerade mehrere Drittel erwähnt. Aber wovon diese Drittel? Von wie viel Prozent?
Genau, also 30% des Jahreszielgehaltes. Das ist das Fixgehalt plus das variable Gehalt. Sowas wie Anteile. Deswegen bei dem teuren Kandidaten dieses schöne siebenstellige Anteilspaket, das bepreisen wir nicht. Auch sowas wie irgendwie eine Company Car oder so bepreisen wir auch nicht. Aber Fixgehalt und variables Gehalt und davon 30%. Und nehmen wir mal an, jemand verdient 100, bekommen wir 30.000. Ein Drittel, also 10.000 Euro bei Beauftragung, 20.000, wenn der Kandidat unterschreibt.
Okay, okay. Und dann, wie viele von Menschen schleust du so im Jahr von Job zu Job?
Im letzten Jahr, wir haben glaube ich mal gerechnet, waren es 76.
76, ja. Das heißt, jedes Mal, wenn es jedes Mal 30.000 wären, das wäre schon auch gar nicht schlecht. Das ist wahrscheinlich viel mehr.
Das lohnt sich ja.
Es ist ein gutes Geschäft.
Es ist ein gutes Geschäftsmodell, es ist sehr dankbar, es ist auch sehr profitabel, man kann gut reinvestieren. Ich habe viel auch einfach in Wachstum reinvestiert. Ich mache viele Events, mache einen eigenen Podcast und versuche im Marketing einiges zu machen und so. Das ist, da geht natürlich auch viel Geld wieder rein. Aber erstmal der Search-Prozess an sich, da müssen wir auch ehrlicherweise gut bezahlt werden, weil wir eben nicht ein oder zwei Mann-Tage da reinstecken, sondern wir werden ja für den Erfolg bezahlt. Und ich bin dafür verantwortlich bei uns, dass möglichst wenig Mann-Tage in jeden Job fließen und die Berater so effizient und so gut wie möglich arbeiten.
Aber das heißt, ich schätze mal, du machst irgendwie so, auf Basis der Zahlen ist auch nicht so schwer zu schätzen, so zwischen 2 und 3 Millionen Euro Umsatz?
Genau, ungefähr, ja.
Und das ist ja dann jetzt, wie groß ist das Team?
Wir sind jetzt, jetzt muss ich überlegen, 12 Leute in Hamburg, eine in München und eine in Berlin. Okay. Und also ich denke mal, bis Ende nächsten Jahres sind wir eher so 15 bis 18 und Ende 2020 haben wir uns gesagt, wollen wir der Marktführer als Digitalboutique sein und dann werden wir mit Sicherheit so knapp 20 Leute Minimum sein müssen.
Okay, aber trotzdem, das kann man ja dann gut einstellen, wenn das so bleibt.
Ja, für uns ist auch nicht immer leicht, gute Leute zu finden. Das ist so ein alter Mythos tatsächlich, der die Branche bewegt. Fast alle Headhunter haben Probleme, für sich selber Leute zu finden, weil dafür werden wir nicht bezahlt und dafür haben wir keine Zeit.
Was müssen Leute, die bei dir arbeiten wollen, können?
Wir holen immer Leute aus dem Digitalmarkt, also gar nicht unbedingt Leute, die jetzt irgendwie in anderen Personalberatungen gearbeitet haben. Da haben wir tatsächlich bisher noch gar keine einzige. Wir haben 2 aus dem HR-Bereich. Aber nicht aus dem, also die kommen dann von Startups, also eine aus dem Agenturumfeld aus dem HR-Bereich, eine von Glossybox tatsächlich, die das Digitalgeschäft eben sehr gut kennt, die war da Head of HR, die ist unsere Berliner Standortleiterin. Mir ist wichtig, dass jemand ein digitales Produkt verstehen kann und eine schnelle Auffassungsgabe hat und eher. Eigentlich sind wir Unternehmensberater, nur mit HR-Fokus, weil wir das Unternehmen und den Kandidaten und wohin der will sehr gut verstehen müssen. Anstatt dass wir jetzt irgendwie Personalvermittler oder so sind. Also deswegen, wir sind schon, ich sage mal bei jedem Kunden, wir sind mehr Berater, als es dir vielleicht manchmal lieb ist.
Und deine sozusagen, die Menschen, die du dann vermittelst, die findest du im Wesentlichen auch über die Plattform, über LinkedIn oder Xing oder so? Oder, also ich meine, du hast ja da wahrscheinlich jetzt keine, wie heißen diese Rolodex mehr wie früher, sondern du machst ja über irgendwelche, sagen wir, digitalen Tools, oder?
Genau, also dank der DSGVO darf man ja auch nicht mehr rein telefonieren in Unternehmen. Sonst haben wir das natürlich früher auch immer mal gemacht, dass man jemanden einfach Cold Calling wirklich macht. Wir haben eine eigene große selbstgebaute Datenbank, die uns, das war uns sehr wichtig, das haben wir mit einem auch Hamburger Tech-Anbieter zusammen selber gebaut, die das Modell mittlerweile vertreiben, weil uns sehr wichtig war, dass wir uns so unabhängig wie möglich von Xing und LinkedIn aufstellen und möglichst viele Daten bei uns sammeln, die natürlich sehr datenschutzgeprüft sind für alle Kandidaten, die zuhören. Und gehen aber natürlich über Plattformen wie LinkedIn oder Xing oder gucken aber auch mal bei GitHub rein. Wir haben sogenannte Talent Scouts, Leute, die gut vernetzt sind in der Branche, die uns gute Leute empfehlen und dann auch gerne was vom Kuchen abbekommen. Mhm. Das heißt, wenn man uns gute Leute empfiehlt, kann man auch mal eine Prämie bei uns bekommen.
Okay. Und wenn man jetzt einen neuen Job haben möchte, aber man will es nicht zu deutlich sagen, wie macht man auf sich aufmerksam für dich?
Unsere Mailadressen von all unseren Beratern sind auf der Website. Man kann bei uns anrufen.
Melden sich auch Leute, rufen einfach bei dir an und sagen, absolut. Hey, ich bin jetzt hier, auch alles ganz okay, aber wenn du eine Idee hast, würde ich mich freuen.
Absolut. Das sind die sogenannten Initiativbewerbungen, die nennen wir die, wo wir werden ja vom Kunden mandatiert. Das heißt, wir haben nicht immer dann sofort was, aber ganz häufig sind die ja ein bisschen perspektivisch unterwegs und gerade jetzt so zum Jahresende hin überlegt man sich dann eben gut, dass man, ob man im nächsten Jahr tatsächlich in dem Job vielleicht noch glücklich ist und sagt dann schon mal, ja, im nächsten halben Jahr würde ich irgendwann gerne mal wechseln. Und das ist dann was, wo man sich super bei uns melden kann, weil da ist es, macht es sehr viel Sinn, in unserer Datenbank zu landen.
Ganz kurze Unterbrechung nochmal, ein Hinweis auf eine sehr geschätzte Partnerfirma und zwar auf Outfittery. Viele Leute fragen mich, Mensch Philipp, wie machst du das? Du siehst immer so exzellent gekleidet aus. Das Geheimnis ist natürlich, ich bin auch Outfittery-Kunde und zwar habe ich mir vor einiger Zeit mal dort ein Stilprofil angelegt, habe eine persönliche Styleberaterin, die mir nun ab und zu eine Box mit Anziehsachen nach Hause schickt, entsprechend meinen Geschmack, meinen Größen, meinen Bedürfnissen. Und ich kann dann aus der Kiste einige Sachen behalten, einige wieder zurückschicken, so wie wir das alle können, wenn wir das wollen. Das Ganze ist nicht teurer als in anderen Online-Shops. Die ganze Stilberatung ist umsonst. Es ist extrem unkompliziert, also man muss da nicht lange Zeit investieren. Das Stilprofil geht recht schnell. Es ist viel entspannter, als irgendwo in der Stadt einkaufen zu gehen. Es ist kein Abo-Modell. Und es gibt für euch alle, die zum ersten Mal mitmachen, sich die erste Box bestellen, einen 30-Euro-Gutschein, den man einlösen kann unter outfittery.de/omr mit dem Code OMR3. Also einfach mal ausprobieren. Es gibt eine ganze Reihe von Marken, eigentlich alle Marken, die man so braucht. Irgendwie Hilfiger, Lee, Scotch & Soda, G-Star, Superdry und viele, viele mehr. Outfittery würde ich empfehlen, einfach mal zu testen. Du bist ja eigentlich auch Teambuilding-Spezialistin. Ne? Man darf, glaube ich, hier verraten, oder ich möchte ja hier bewusst verraten, wir haben uns ja vor einiger Zeit schon entschlossen, gemeinsam einen Podcast zu machen. Also du machst ihn und wir produzieren ihn für dich und arbeiten da zusammen. Da geht es um Teambuilding. Gibt ganz interessante Gäste, die du da schon hattest. Also mein Lieblings Chefredakteur der Welt ist wahrscheinlich Lars Haider vom Abendblatt. Ganz lustiger Typ, der bei dir war und erzählt, wie er so redaktionelle Teams zusammenstellt. Ja. Aber sag mal, ein paar andere Gäste, die du schon hattest.
bist?
Genau, Ines von Jagemann, ganz beeindruckende Frau, selber Informatikerin, ist Chief Digital Officer oder Geschäftsführerin digital bei Tchibo, eine der wahrscheinlich einflussreichsten Frauen in der Digitalwelt und gibt ganz selten Interviews, deswegen war ich sehr geehrt, dass sie das überhaupt gemacht hat. Wir haben Stan Sugarman, einen echten Digitalstar, war Chief Digital Officer bei Gruner & Jahr, ist jetzt einer der höchsten Führungskräfte bei Salesforce, also Senior Vice President im Global Sales Bereich.
Das klingt auf jeden Fall mal gut, ne?
Klingt wahnsinnig gut.
Der Name von Stan Sugarman, muss man sagen, ich kenne den Menschen schon seit ganz, ganz vielen Jahren, ist einfach sensationell. Ich glaube, kein anderer Name strahlt so viel Kompetenz über seinen Namen aus, wie jemand, der Stan Sugarman heißt. Das ist einfach, okay, ja, you're the man.
Ja, absolut. Das macht er mit seinem Akzent dann wieder ein bisschen wett, der so niedlich ist, dass man erstmal wieder sich darauf konzentrieren muss, ihn ernst zu nehmen. Ein ganz spannender Gast noch, den in Deutschland fast keiner kennt, ist Sebastian Raths. Der hat einen ganz, ganz erfolgreichen, um genau zu sein, den 5 oder 6 erfolgreichsten Verlag im Einzelhandel in den USA, bin ein Jahres aus dem Boden gestampft, der so ein bisschen erzählt, wie Hire-and-Fire-Politik tatsächlich in Amerika funktioniert.
Also das kann ich empfehlen anzuhören.
Ja.
Ich habe den Kollegen in New York getroffen, ist ein deutscher Typ, der da in New York lebt und mit einem ganz ungewöhnlichen Modell gerade wirklich einen Zeitschriften-Bücher macht er, glaube ich.
Im
ganz großen Stil und auch vor allen Dingen getrieben von sehr guten Connections zu Einzelhändlern wie Walmart und so. Also das ist schon eine krasse Story. Ich hatte mit dem nur ein Abendessen in New York, habe da keinen Podcast gemacht, du hast den Podcast, also insofern gerne reinschauen. Wonach muss man suchen? Bei iTunes einfach Katharina
Entweder
Wolf.
Nach meinem Namen oder Inside Teambuilding.
Was ist denn sozusagen aktuell so Teambuilding-mäßig angesagt? Also du hast ja auch so mir mal erzählt, es gäbe so Modelle und so, wonach denen du Teams besetzt.
Genau, also viele, bei Startups ist ja häufig so der Punkt, wenn das Gründerteam irgendwann die Firma skaliert und das Gründerteam braucht dann irgendwann zusätzliche Kompetenz, dann überlegt man sich ja immer, wen holt man denn tatsächlich rein? Und dafür ist immer sehr sinnvoll, erstmal zu analysieren, wer sind wir denn? Welche Kompetenzen haben wir überhaupt? Und was brauchen wir komplementär dazu? Denn nichts ist, nichts funktioniert schlechter, als wenn man sich immer nur Leute reinholt, die genauso ticken wie man selbst. Also es gibt in Berlin ganz viele Gründerteams, die alle an der WHU studiert haben, die alle den gleichen Studiengang gemacht haben. Movinga war so ein Beispiel, beide wahnsinnig jung, beide der gleiche Studiengang, beide wahnsinnig wenig Erfahrung. Hat man gesehen, dass das nicht so gut funktioniert hat. Da musste erstmal ein Manager kommen, der auch ordentlich Prozesse einzieht. Deswegen immer so ein bisschen drauf gucken, wer ist man selber und dann eben zu gucken, wen brauchen wir an Kompetenzen zusätzlich. Und da in der Tat arbeiten wir auch ganz viel mit so Analyse-Tools, die Diagnostik nennt man das dann, wie zum Beispiel Myers-Briggs oder wir arbeiten mit DISC. Das ist ein Modell, wo man dann so ein bisschen nach Farben sortiert. Der rote Typ ist der dominante Typ, der blaue, der ganz analytische, der grüne, der ganz viel Strukturen und Sicherheit braucht, der gelbe, der ganz kommunikative. Und dann kann man immer ganz gut sagen, jemand, der, ich bin zum Beispiel sehr rot und sehr wenig grün, also ich brauche nicht viel Sicherheit, bin aber ein Macher und dominant und gehe voraus.
Kannst du dir vorstellen, irgendwie kann ich mir das lebendig vorstellen.
Ich glaube, jeder, der mich 30 Sekunden kennt, kann das sich ganz gut vorstellen. Das ist so etwas, wozu ich absolut stehe. Und da kann man ganz toll sagen, okay, ich brauche jemanden, der ganz blau ist zum Beispiel, der alles, was ich anstoße, mir vom Tisch schafft und ganz strukturiert abarbeitet und mit ganz viel Analyse da rangeht. Und so kann man eben ganz toll Teams zusammenstellen mit Kompetenzen, die ich vielleicht noch nicht habe.
Okay, jetzt lassen wir mal ein bisschen über dich selber sprechen. Ich habe es ja am Anfang schon angeteasert. Bevor du jetzt in diese Headhunting und dieses People-Business eingestiegen bist, warst du tatsächlich Schlagersängerin.
Genau, das war meine erste Karriere. Mein Vater ist ein bekanntes NDR-Gesicht gewesen. Rüdiger Wolf hat lange die Schaubude hier im Norden moderiert und hat irgendwann ein Album aufgenommen, ein neues, als ich 14 war. Und ich fand einen Song davon gar nicht so schlecht und war durch Zufall zu einer Gesangsausbildung gekommen, weil das wissen viele nicht. Auch Mädels oder Frauen können, oder Frauen sind wir dann noch nicht, in Stimmbruch kommen. Und ich war total im Stimmbruch und habe nur deswegen eigentlich eine Gesangsausbildung gemacht. Und dann kam irgendwie dieses Album und ein Song, den ich ganz gut fand. Und dann hatten wir auf einmal ein erstes Duett, das funktionierte gut, das war eine Marktlücke. Und dann sind wir durch die Lande getingelt, von immer wieder sonntags über Fernsehgarten, über Carmen Nebel Konzerte gegeben.
Wie groß war die größte Bühne?
Das muss ich jetzt überlegen. Also Alsdorfer Sporthalle hier in Hamburg war natürlich schon mal toll.
Wirklich? Das heißt, da passen 10.000 Leute rein oder so?
Genau, also da waren wir jetzt nicht einziger Show-Act, aber da waren wir im Rahmen der Schlagernacht, das ist ein Format, waren wir dann ein Act, wo man dann 2, 3 Songs singt.
Aber das ist Business, wenn man da, selbst wenn man da erfolgreich ist, ist weniger lukrativ, als wenn man jetzt Personalberaterin ist?
Ja, weil es viel weniger, also weil Personalberatung ist viel weniger schwankungsanfällig. In der Schlagerbranche hast du natürlich auch viele Redakteure, wo du mit denen du gut können musst und die dann gerade den Stil und deine Nase und wie du dich gibst und so weiter gut finden müssen, also wo du sehr viel beurteilt wirst. Das genieße ich sehr, dass ich das nicht mehr so doll werde. Aber in der Schlagerbranche kann man schon viel Geld verdienen, so wie Helene Fischer mit Sicherheit mehr verdient als ich mit Personalberatung, genau. oder auch eine Andrea Berg oder so. Aber auch Heino, der ist jetzt tatsächlich kommt in meinen Podcast, aber der ist viel, viel größer natürlich eigentlich. Davon gibt es ja nicht so viele, die so viel verdienen.
Okay.
Da gibt es so eine Top 20 ungefähr.
Du hast damals auch dann sozusagen dein Umsatz oder dein Einkommen kam aus den Ticketverkäufen bei euren Shows oder auch haben wir es von der Platte damals noch?
Während des Studiums. Also ich habe während der Schulzeit und des Studiums habe ich gesungen, mir mein Studium und meine Schulzeit und mein erstes Auto davon finanziert zum Beispiel. Und naja, wir mussten auch immer viel Nein sagen. Das war für meinen Vater immer doof, weil es für ihn der Hauptberuf war und für mich eben nur noch nicht mal ein Nebenberuf, weil ich ja noch studiert habe und zur Schule gegangen bin, aber eine Nebenbaustelle war. Kann man ganz gut was verdienen, aber jetzt nicht.
Kann man das bei YouTube noch sehen, wie du bei Carmen Nebel auftrittst oder sowas?
Ja, bei Carmen Nebel glaube ich nicht, aber ich glaube von immer wieder Sonntags und Fernsehgarten gibt's was und bei Spotify gibt's uns sogar immer noch zu hören.
Wie hieß
das? Also jeder, der zum Podcast geht, kann auch mal abbiegen und Katharina und Rüdiger Wolf anhören.
Okay.
Auch das findet man unter meinem Namen.
Wie hieß das beste Lied?
Es muss Liebe sein, war sogar ein Top-10-Hit.
Wirklich?
Ja.
Es muss Liebe sein, okay. Ah. Aber du bist auch nicht straight line direkt vom Schlager zum Headhunting gekommen, sondern du warst zwischenzeitlich noch Politikerin.
Genau, also erstmal habe ich angefangen, Jura zu studieren, so um eine solide Grundbasis irgendwie zu schaffen und bin dann irgendwie über einen Studienkommilitonen, den ich im Studium kennengelernt habe, der hat gar kein Jura studiert, bin ich zur Jungen Union gekommen, bin da schnell eingebunden worden und habe dann in der CDU eine relativ gute und rasante Karriere gemacht. Bin nach 5-6 Jahren irgendwann, also 2011, in die Bürgerschaft eingezogen als Bürgerschaftsmitglied.
Bürgerschaft ist sowas wie
Landtag.
In NRW oder so, der Landtag ist
genau.
Hier.
Ist hier die Bürgerschaft.
Und da warst du Landtags- oder Bürgerschaftsabgeordnete.
Genau.
Für die CDU.
Genau.
Hast eine Legislaturperiode lang gemacht?
Hab's nur eine Legislatur gemacht, genau, aus verschiedenen Gründen. Und weil mein Unternehmen dann auch die volle Aufmerksamkeit gefordert hat, weil mein Papi krank wurde und man sich dann immer sehr genau überlegen muss, wie viel Zeit investiert man tatsächlich in sowas oder eben in ein eigenes Business, was einem sehr am Herzen liegt und in die eigene Familie.
Aber du hast noch nach wie vor politische Ambitionen oder Interessen oder so? Oder?
Man soll nie sagen, aber ich glaube, auf die nächsten Jahre kann ich das ausschließen, womit jeder, der das hört in der Politik, wahrscheinlich jetzt viele Menschen aufatmen werden. Das ist ja immer so Konkurrenz. Jeder will am nächsten Stuhl sägen. Aber ich habe viele gute Bekannte, sogar richtige Freunde noch in der Politik. Also ein enger Freund von mir sitzt auch noch in der CDU-Bürgerschaftsfraktion. Da kriege ich immer schon noch genügend mit, so als politische Dosis.
Okay, welcher ist jetzt aus Personalberater- und Teambuilding-Sicht so der beste Politiker, den wir aktuell haben in Deutschland?
Oha! Also ich bin großer Jens Spahn-Fan tatsächlich, weil der sagt, ja, weil er tatsächlich da sagt, was er denkt. Der hat auch 2-3 Mal echt daneben gegriffen. Da hat er nicht so kluge Berater gehabt oder nicht so viel vorher nachgedacht. Aber das ist einer, der menschlich sehr integer ist. Den ich sehr als menschlich integer zumindest empfunden habe und erlebt habe.
Ah, ihr kennt euch näher.
Genau, wir saßen zusammen im Bundesvorstand der Jungen Union. Aber da gibt es noch, also gibt's viele mehr. Ich finde Christian Lindner auch eine spannende, schillernde Persönlichkeit. Auch da würde ich sagen, ich stimme lange nicht mit allem überein, was er sagt und tut und macht. Aber solche Leute braucht es eben auch. Genauso wie eine sehr trockene, aber sehr, sehr konstante und gute Angela Merkel. Die ich nach wie vor sehr schätze, auch wenn ich wahrscheinlich nicht jeden Move, den sie macht, so mitgehen würde.
Okay. Also, wer mehr von Katharina Wolf hören möchte, das geht jetzt 14 täglich.
Wöchentlich sogar.
Wöchentlich ist es schon, ja. Schon abgedreht.
Ja, weil es so gut läuft.
Okay. Also es gibt ihren Podcast, den kann man jetzt wöchentlich hören. Ansonsten gibt es wahrscheinlich schon eine ganz solide Backlist an alten Folgen. Wer im Zweifel vermittelt werden möchte oder jemand sucht oder ihr wisst, was ihr zu tun habt. Vielen, vielen Dank, Katharina, dass du hier warst und dass du sozusagen Teil des OMR-Netzwerks bist.
Ja, vielen Dank, dass ich das sein darf.
Alles klar. Ciao, ciao.
Tschüss.
Bevor alles vorbei ist, noch ganz kurzer Hinweis auf unsere Freunde von der Hamburg Media School. Ich habe schon ein paar Mal hier im Podcast erzählt. Es gibt demnächst vom 4. bis zum 10. November nämlich einen Innovation Field Trip nach New York. Man kann da hinfahren, wenn man sich interessiert für die Themen Technologie im Medienbereich, Entrepreneurial Journalism und alles rund um Innovation im Medienbereich. Dort werden Firmen besucht. Es gibt Workshops, Hintergrundgespräche, unter anderem mit dem Wall Street Journal, mit Bloomberg, mit Scientific American. Also eine sehr, sehr coole Reise nach New York, allerdings nicht ganz günstig, kostet 2099 Euro. Am 4. November geht es schon los. Wer kurz entschlossen Bock hat, dabei zu sein, einfach mal nachschauen, hamburgmediaschool.com/innovationfieldtrip-New York oder googeln Hamburg Media School Innovation Field Trip New York, wird es schon kommen. Ja, viel Spaß in New York, wenn ihr dabei seid.